Jeremia, ich lese das nach Hoffnung für alle vor, wo es auch um das Thema Berufung geht. Jeremia wird von Gott berufen. Eines Tages sprach der Herr zu mir: Ich habe dich schon erkannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündigte. Ich aber erwiderte: Oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete mir und sagte: Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkündigen, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Er streckte seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte: Ich lege dir meine Worte in deinen Mund und ich gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Ja, so viel. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns auch begegnen willst, auch heute Morgen. Schenke uns, dass wir deine Liebe annehmen, sie erwidern und uns auch immer wieder neu von deiner unendlichen Liebe füllen lassen, sodass sie Ausstrahlung hat auch auf die Menschen um uns herum. Ich möchte dir Danke sagen für diesen Gottesdienst heute Morgen und für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Ich möchte dir danken für alle Gäste, die auch heute Morgen unter uns sind. Aber ich möchte dir auch an dieser Stelle alle Alte und Kranke anbefehlen, die heute nicht unter uns sein können. Sei du ihnen nahe, segne sie. Und ich denke auch an unsere Politiker, die seit jetzt über einem guten halben Jahr neu in ihr Amt gewählt wurden. Sei du auch ihnen nahe, sowie allen Entscheidungsträgern in dieser Welt nahe und schenk ihnen weise, gute Entscheidungen. Auch im Umgang mit der Pandemie und vor allen Dingen auch in dem Krieg in der Ukraine. Steh den Menschen dort bei, Vater. Erbarme dich und schenke dem Blutvergießen auf beiden Seiten ein Ende. Wir wollen dich bitten, erbarme du dich. Und Vater, lass uns hören heute Morgen auf dein Wort. Danke nochmals, dass du uns begegnen willst, dass du uns das zugesagst. Und bitte dich auch, dass du bei Ruth in der Verkündigung bist und bei Sarah in der Kinderbetreuung. Wirke du durch sie. Amen.
Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammen Gottesdienst feiern können. Und wir wollen das tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, der Text, für den ich mich heute entschieden habe, das ist der Predigttext für einen anderen Gottesdienst, wo ich die Predigt vorbereiten wollte. Und der hat mich sehr angesprochen. Und da habe ich mich dann kurz entschlossen, das hier auch zu machen. Er steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere hinzu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb habe ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Liebe Gemeinde, dieser Text war mir, wie euch wahrscheinlich auch, schon gut bekannt. Aber er hat mich dieses Mal irgendwie ganz neu angesprochen, wie das ja manchmal so ist bei Bibeltexten. Erstmal kurz zu den Talenten. Das war eine Maßeinheit der damaligen Zeit und hat erstmal nichts mit dem, was wir heute unter Talent verstehen, zu tun. Und Lukas, der auch von diesem Gleichnis berichtet, spricht von den anvertrauten Funden. Ja, Jesus erzählt hier ein Gleichnis, was er ja oft und gerne tat, um seinen Zuhörern mit den Bildern etwas besonders klar und deutlich zu machen. Und in seinen Gleichnissen ging es ja immer um Gott und um Gottes Reich. Was wollte Jesus seinen Jüngern also damals und uns heute also mit diesem Gleichnis erzählen und erklären? Ein Herr wollte für eine längere Zeit verreisen und vertraute seinen Dienern sein Vermögen oder zumindest einen Teil davon an. Und er hatte anscheinend einen guten und vernünftigen Plan. Ein Plan, der sowohl für seine Untergebenen als auch für sein Vermögen durchaus gut war. Und offensichtlich kannte der Chef seine Leute und konnte sie ganz gut einschätzen, denn er verteilte sein Vermögen den Begabungen seiner Diener entsprechend. Dem einen, der anscheinend besser war als seine Kollegen, vertraute er den größten Teil seines Vermögens an. Dem zweitbesten den mittleren, aber deutlich kleineren Teil. Und der anscheinend unfähigste bekam den kleinen Rest. Aber die Bewertung, die darin liegt, die habe ich da hineingebracht. Die steht nicht im Text. Da steht einfach nur, dass der Herr seinen Dienern das Vermögen und die damit zusammenhängenden Aufgaben und Fähigkeiten, ihren Fähigkeiten entsprechend zuteilte. Und das konnte ja auch schlicht und ergreifend bedeuten, dass die Fähigkeiten des zweiten und dritten Dieners eben nicht in der Verwaltung von Geld, sondern in ganz anderen Bereichen lagen. Aber ohne dass er es explizit ausgesprochen hatte, hing an der Verteilung des Vermögens eben auch automatisch der Auftrag, mit diesem Geld zu arbeiten und es zu vermehren. Also war das Vorgehen dieses Herrn absolut berechtigt und gut. Denn das stellte sicher, dass seine Leute mit dem, was er ihnen auftrug, nicht überfordert würden. Sie würden es bewältigen können, weil Aufgabe und Befähigung zusammenpassten. Und es fällt kein bewertendes, geschweige denn abwertendes Wort in dem Gleichnis. Es werden lediglich die Fakten sachlich dargestellt. Und trotzdem kam es bei mir anders an. Ich habe überlegt, was genau mich da gestört hat. Es ist doch völlig normal und gut, dass es unterschiedlich begabte Menschen gibt. Und dass diese Menschen aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten auch unterschiedliche Berufe und Aufgaben haben. Und es wäre ja eine Katastrophe, wenn es nur Akademiker gäbe in unserer Welt. Wie wichtig ein guter Handwerker ist, das wissen wir, seit wir sie händeringend suchen. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie sehr wir uns nach unserem Friseur gesehnt hatten in der ersten Corona-Zeit, als wir nicht zum Haareschneiden gehen durften? Also ich weiß das noch sehr genau. Die Bewertung, die dazu führt, dass man Ärzte, Juristen und überhaupt studierte Leute für besser und wichtiger hält, als diejenigen, die einen handwerklichen Beruf gelernt haben und ausführen zum Beispiel. liegt also wirklich einzig und allein in uns Menschen, beziehungsweise in unserer Gesellschaft. Und sie ist in keinster Weise richtig, geschweige denn Gottes Sicht der Dinge. Vom Kopf her ist das wohl auch sonnenklar, aber für unsere Gefühle wohl manchmal nicht. Aber gehen wir doch mal zurück zu unserem Gleichnis. Die Diener gingen unterschiedlich mit dem ihnen anvertrauten Vermögen ihres Herrn um. Die ersten beiden taten genau das, was ihr Herr von ihnen erwartete. Sie arbeiteten damit, so gut es ihnen möglich war, und machten beide einen guten Gewinn. Und mir fiel auf, dass der Herr bei seiner Rückkehr beide mit genau den gleichen Worten lobte. Er brachte beiden genau die gleiche Wertschätzung und Belohnung für ihre doch unterschiedlichen Leistungen entgegen. Sehr gut, erwiderte der Herr, als sie ihm mitteilten, was sie mit den ihnen anvertrauten Gaben gemacht hatten. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Es scheint also in diesem Gleichnis überhaupt nicht darum zu gehen, ob der erste Diener besser war als der zweite, sondern einzig alleine darum, dass beide versucht hatten, ihr Bestes zu geben und mit dem, was sie hatten und konnten, das Bestmögliche für ihren Herrn herauszuholen. Es ging also um die innere Einstellung der Knechte zu ihrem Herrn und zu ihrer Arbeit. Ja, denn da gab es auch noch den dritten Knecht, den, dem sein Herr den geringsten Teil seines Vermögens anvertraut hatte. Der hatte das, was sein Chef ihm gegeben hatte, sorgsam und sicher aufbewahrt und es ihm dann bei seiner Rückkehr auf Heller und Pfennig zurückgegeben. Aber er hatte es in keinster Weise genutzt und damit gearbeitet. Und das dann auch noch mit der jetzt mal salopp ausgedrückten Begründung, du machst dir einen schönen Lenz im Ausland und ich soll hier für dich schuften. Und dann erntest du die ganzen Lorbeeren dafür. Das sehe ich ja nun mal gar nicht ein. Deshalb habe ich dir das Geld sicher verwahrt und hier hast du es wieder. Also das hat der Knecht nicht gesagt, wissen wir. Aber ich denke, so ähnlich hat er das wohl gemeint. Und auf den ersten Blick war diese Einstellung ja noch nicht mal falsch. Rein subjektiv betrachtet war es ja genauso. Und sein Herr hatte auch nicht ausdrücklich angeordnet, dass die Knechte mit dem ihnen anvertrauten Talenten klug arbeiten und es vermehren sollten, obwohl das für die beiden anderen wohl ganz klar gewesen war. Der Herr hatte aber wohl geahnt, dass er dem dritten Knecht nicht das allergrößte Vertrauen entgegenbringen konnte und hatte ihm deshalb den kleinsten Teil seines Vermögens gegeben. Aber er hatte ihm etwas anvertraut und ihm damit eine Chance gegeben, ihn eines Besseren zu belehren. Und hätte der Knecht mit seinem einen Talent etwas angefangen und ein weiteres dazu gewonnen, dann hätte sein Herr ihn sicherlich auch mit genau den gleichen Worten gelobt. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Aber leider hatte er seine Chance ungenutzt gelassen. Er hatte zwar nichts veruntreut, aber es auch nicht genutzt zum Wohle seines Herrn. Und dafür wurde er jetzt bestraft. Und wenn wir nun annehmen, dass es hier um Gott geht, der seinen Geschöpfen unterschiedliche Talente und Fähigkeiten und die entsprechenden Aufgaben und Berufungen zuteilt, was wollte Jesus seinen Jüngern und uns heute damit sagen? Ich glaube, Gott hatte wie der Herr in unserem Gleichnis immer einen sehr weisen und guten Plan, wenn er Gaben und Talente und die dazugehörigen Aufgaben verteilte. Und schauen wir uns nur mal hier in unserer Gemeinde um. Wie unterschiedlich sind wir alle? Wir alle haben ganz unterschiedliche Begabungen und natürlich auch unsere Grenzen. Aber eigentlich ist das ganz wunderbar so, wenn wir Menschen uns nicht ständig vergleichen oder be- oder verurteilen würden. Wir könnten uns ergänzen und das könnten zusammen oder tun wir ja auch an vielen Stellen und es würde ein wunderbares, gutes Ganzes geben. Aber ich denke, dieses Vergleichen und Beurteilen, das macht auch vor unserer Gemeinde nicht immer Halt. Immer wieder stufen wir doch Menschen in ihre Gaben und Aufgaben, mit ihren Gaben und Aufgaben unterschiedlich ein, halten den einen für viel wichtiger und unentbehrlicher als den anderen und sind vielleicht neidisch, wenn der andere mehr beachtet wird für das, was er kann und tut, als man selber. Zumindest muss ich das von mir zugeben. Vielleicht, weil das, was der eine tut, eher gesehen und geschätzt wird, als das, was ein anderer viele Jahre treu im Verborgenen tut und was einfach kaum jemand sieht und richtig wahrnimmt. Und das führt zu Verletzungen, zu Neid und Missgunst. Ich selber habe viele Jahre wirklich darunter gelitten, dass Gott bei mir, wie es mir schien, sich auch nicht so richtig Mühe gegeben hatte. Ich sehnte mich nach irgendetwas, was ich gut konnte, was mich irgendwie wichtig und beachtenswert machte in meinem Lebensumfeld. Ich wollte jetzt nicht berühmt werden oder sowas, nur gesehen und anerkannt werden, weil ich an irgendeinem Punkt richtig gut war. Aber leider gab es da anscheinend nichts. Alles, was ich machte, war bestenfalls Mittelmaß. Ich war zwar relativ musikalisch, aber es gab immer Leute, die viel besser singen, Gitarre spielen oder Klavier spielen konnten als ich. In der Schule war ich eher unteres Mittelmaß und beruflich brauchte ich auch eine ganze Weile, bis ich das Richtige für mich gefunden hatte. Und eine akademische Laufbahn stand niemals auch nur zur Diskussion. Meine Gaben waren also nicht so übermäßig herausragend, meiner Grenzen war ich mir dafür aber sehr bewusst, weil sie mir einfach oft genug von meinen Mitmenschen vor Augen geführt wurden. Und ich schämte mich dafür und ärgerte mich darüber. Und mein Selbstwertgefühl war eher unterster Level. Und das sagte ich auch Gott. Ich fragte ihn schon des Öfteren, was er sich denn dabei gedacht hatte, dass ich so war, wie ich war. Vielleicht kennt der eine oder andere das ja auch. Zum Glück hat Gott da begonnen, mich zu korrigieren, zu heilen und eines Besseren zu belehren. Allerdings ist er damit noch nicht fertig. Er schenkte mir eine ganz wichtige und heil- und bedeutsame Erkenntnis, nämlich, dass er bei mir im Blick auf die klaren Grenzen, die er mir an der einen oder anderen Stelle gesetzt hatte, seien es körperliche oder im Blick auf Begabung, nicht etwa Fehler gemacht oder einfach mal nicht aufgepasst hatte. Nein, er wollte mich genau so haben, wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört, weil er mich genauso braucht in dieser Welt und an dem Platz in der Familie, in dem Beruf, wohin er mich gestellt hat. Das gehört zu seinem Plan für mich und mein Leben. Und seitdem versuche ich zu lernen, das so zu akzeptieren und herauszufinden, was genau ich mit dem, was er mir gegeben oder eben auch verwehrt hat, tun bzw. nicht tun soll. Das ist nicht ganz einfach, aber gut und äußerst spannend. Denn ich meine mit dem Akzeptieren unserer Grenzen nicht, dass sie in Stein gemeißelt sind und dass wir uns damit im Zweifelsfall auch immer herausreden können. Ich kann nichts dafür, so bin ich nun mal. Oder das können andere viel besser, das lasse ich lieber gleich. Wir sind immer dazu eingeladen, an der einen oder anderen Stelle unsere Grenzen zu erweitern, zu üben und einfach besser zu werden, gerade wenn wir Aufgaben bekommen, vor denen wir erstmal Respekt und vielleicht sogar Angst haben. Und es kann durchaus passieren, dass Gott uns vor eine Aufgabe oder Herausforderung stellt und wenn wir uns trauen und sie annehmen, erleben wir plötzlich, dass wir ganz neue Begabungen an uns entdecken oder dass wir einfach plötzlich besser werden an der einen oder anderen Stelle, dazulernen und Dinge tun, die wir bis dahin nicht für möglich gehalten haben. Aber das geht eben nicht immer und mit allen Grenzen. Manche müssen wir auch als gegeben akzeptieren. Und es kann auch durchaus passieren, dass wir Aufgaben an uns reißen aus ganz falschen Motiven, zum Beispiel aus Pflichtgefühl, oder weil wir insgeheim denken und hoffen, dass sie uns das Ansehen und die Wertschätzung der Menschen einbringen, uns wichtig und unersetzlich machen. Und in Wahrheit passen diese Aufgaben überhaupt nicht zu uns. Wir sind sogar völlig überfordert und werden unglücklich damit, einfach weil sie unseren Gaben gar nicht entsprechen. Das habe ich sehr schmerzlich selber erlebt, als ich in unserer damaligen Gemeinde gefragt wurde, ob ich die Kassenführung übernehmen könnte. Und wer schon mal irgendwo mit mir gearbeitet hat, die sind heute alle nicht da, die OMF-Leute, der weiß, dass ich in diesem Bereich wirklich handfeste Grenzen habe, die ich bisher auch mit größter Mühe nur minimal sozusagen für den Hausgebrauch, halt für die Verwaltung einer kleineren Barkasse erweitern konnte. Und was genau mich damals dazu gebracht hat, Ja zu sagen, das kann ich heute nicht mehr genau sagen. Also es war sicherlich Pflichtgefühl, aber ich fühlte mich auch gebauchpinselt, weil man mir dieses Vertrauen entgegenbrachte und mir diese Aufgabe geben wollte. Und es endete in einer ziemlichen Katastrophe, zum Glück nicht für die Gemeinde, aber für mich. Ich war todunglücklich, weil ich überhaupt nicht klarkam damit und es mir entsetzlich schwer fällt, weil mir einfach jegliche Begabung fehlte dafür. Aber ich kämpfte und gab mein Bestes, damit das nur ja keiner merkte. Es war ziemlich schrecklich, weil ich natürlich merkte, dass ich am falschen Platz war und dass es einfach nicht funktionierte. Ich hatte aber noch nicht den Mut, dazu zu stehen. Wie gesagt, Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht zur Katastrophe führte, aber für mich war es eine sehr schmerzhafte und letzten Endes aber sehr heilsame Lehre, die mir geholfen hat, auch zu meinen Begrenzungen zu stehen. Und wenn wir jetzt wieder auf das Gleichnis gucken, wie gut, dass der Herr seinen Dienern die Menge Vermögen und die Aufgaben anvertraut hat, diese bewältigen konnten, die ihren Fähigkeiten entsprachen. Gott gibt uns also unsere Aufgaben, unseren Gaben entsprechend. Er fordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht. Und es ist wichtig, auch seine Grenzen zu kennen und sie gegebenenfalls auch zu akzeptieren. Aber manchmal lädt Gott uns eben auch dazu ein, Neues zu wagen, unsere Grenzen zu erweitern. Und es kommt überhaupt nicht auf die Größe unserer Gaben und Aufgaben an. Wichtig ist allein, dass wir das, was Gott uns an Gaben und Fähigkeiten anvertraut, zu seiner Ehre nutzen und das tun, was er uns aufträgt. Was machen wir nun aber, wenn es uns geht, wie mir damals, als ich nur lauter mittelmäßig gute Fähigkeiten an mir wahrnahm und um mich herum immer Leute hatte, die scheinbar alles viel besser konnten als ich? Was soll ich tun, wenn Gott anscheinend überhaupt keine besondere Berufung für mich hat oder ich eben überhaupt keine besonderen Gaben an mir entdecken kann, die ich für Gott einsetzen könnte? Ich musste als erstes mal damit aufhören, nur immer nach spektakulären und aufregenden, lebensumwälzenden Dingen zu suchen. Denn oft möchte Gott, dass wir gerade unsere mittelmäßigen Begabungen, die er uns aber gegeben hat, für ihn einsetzen. Ich war zum Beispiel immer etwas neidisch auf Menschen, die eine richtig schöne Stimme haben. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich akzeptieren konnte, dass ich eben keine tolle Solostimme, dafür aber eine durchaus kräftige und sichere Stimme hatte, über die sich jeder Chorleiter freut, was ich mittlerweile festgestellt habe. Oft sind es die ganz normalen Dinge, die wir aber gerne und gut tun können, mit denen wir Licht und Salz sein sollen in unserem Lebensumfeld. Und manchmal gibt uns Gott dann plötzlich doch noch eine ganz spezielle und besondere neue Berufung dazu. Als ich vor mittlerweile fast 12 Jahren anfing, bei OMF zu arbeiten, war ich am Anfang immer wieder neidisch auf die Menschen, die von Gott die Berufung bekommen hatten, nach Asien zu gehen. Und die diesen Weg dann ganz zielstrebig verfolgten und meistens dann auch irgendwann dort landeten. Ich hatte irgendwie ein sehr romantisches Bild davon. Gott sagt mir, was ich tun soll, er beruft mich, ich gehorche ihm und gehe und tue das, was er will. Und er sorgt dafür, dass es gut wird, dass ich glücklich bin, weil ich eben auf dem richtigen Weg bin. Mit Gott, alles ist gut. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt und mitbekommen, dass diese ganze Geschichte oft alles andere als romantisch ist. Im Gegenteil, dass es oft ein sehr steiniger Weg voller Probleme und Herausforderungen für die Missionare war. Bis dahin, dass sie manchmal zurückkommen mussten, aus den unterschiedlichsten Gründen, und dann oft fassungslos vor ihrer Berufung standen und überhaupt nicht mehr klarkamen. Und obwohl ich das miterlebte, sehnte ich mich nach einer Berufung, nach irgendetwas Aufregendem, Spektakulärem, was Gott mit mir vorhaben könnte. Bis mir zum Glück dann irgendwann klar wurde, dass ich die längst hatte. Sie war nur nicht so aufregend, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern zu der Zeit eher ein sehr, sehr langwieriger, schwieriger und schmerzhafter Weg, der irgendwie auch nicht so richtig funktionierte gerade. Ich tat das, was Gott offensichtlich von mir wollte und wofür er mir auch die Begabung gegeben hatte, schon eine ganze Weile. Aber das war alles mehr so nebenher gelaufen und ich hatte es gar nicht wirklich als Berufung angesehen. Vor allem auch deshalb, weil ich immer noch die tiefsitzende Meinung hatte, dass wenn Gott etwas von mir möchte, er dann auch bitte dafür sorgen soll, dass es funktioniert. Es war also alles andere als romantisch und schön. Und ich musste lernen, dass Berufung Leben auch durchaus heißen kann, einen langen, schwierigen und schmerzhaften Weg zu gehen. Und das zu tun, ohne überhaupt genau zu wissen, wohin er führt. Manchmal heißt es dann einfach weitergehen mit dem, was bei mir oft sehr zaghaften Vertrauen, dass Gott dabei ist, dass Jesus da ist und mich und die ganze Situation im Blick hat und dass er genau weiß, was los ist. Gott mutet uns manchmal schon einiges zu. Und ich glaube, so sachlich und einfach, wie es in unserem Gleichnis hier ablief, ist es bei uns Menschen in den seltensten Fällen. Und ich weiß auch nicht, ob man die Gaben- und Aufgabenstellung des Herrn im Gleichnis an seine Diener wirklich mit einer Berufung gleichsetzen kann. Aber ich finde im Grunde schon. Denn letzten Endes geht es ja darum, dass das, was Gott uns als Aufgabe und Berufung vor die Füße legt, dass wir das annehmen und unser Bestes geben. Auch wenn es nichts Spektakuläres und Großartiges ist. Es ist wichtig, weil Gott möchte, dass wir das tun. Und auch wenn wir vielleicht erstmal Respekt oder vielleicht sogar Angst haben vor einer neuen Aufgabe und das durchaus auch mal heißen kann, dass wir unsere Ängste überwinden und trotzdem losgehen müssen, er geht mit und er hilft uns, unsere Grenzen zu erweitern und Neues zu lernen. Und wenn es ein schwerer und schmerzhafter Weg ist, den er mich führt und ich überall nur Probleme und Fragezeichen sehe, dann ist Jesus auch da an meiner Seite und hält mich und stärkt mich, wenn ich allein nicht mehr weiter kann. Genau so habe ich es erlebt in den vergangenen Jahren und es ist mir ehrlich gesagt auch jetzt im Rückblick erst bewusst geworden, wie sehr Gott in dieser Zeit gewirkt hat, dass er wirklich immer da war und ja, wie sehr ich auch gewachsen bin und mich weiterentwickelt habe in dieser Zeit. Aber natürlich gibt es nicht nur nur schwere Zeiten, sondern auch die Zeiten, in denen wir fröhlich und mit Begeisterung unsere Berufung leben dürfen. In dem Wissen, dass wir am richtigen Platz sind und das tun, was Gott möchte. Und das ist wunderbar. Aber beides gehört dazu, das ist das Leben. Und dass auch das Leben mit Jesus kein Leben auf Rosen gebettet und ohne Herausforderungen ist, das wissen wir ja mittlerweile alle. Aber ich denke, wir wissen auch alle, dass es sich lohnt, auch in schweren und schmerzhaften Zeiten an Jesus, unserem Herrn und Heiland, festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass er uns führt und hält, auch wenn wir es gerade nicht sehr spüren. Und es ist wunderbar, wenn es nach einer dunklen Zeit wieder hell wird und wir dann wirklich schon mal in sein Freudenfest hineinschnuppern dürfen. Und dass wir das immer wieder erleben auf unserem Weg mit Jesus. Und dass wir alle für uns richtigen Platz finden und annehmen können und dort dann wirklich Licht und Salz sind für ihn. Das wünsche ich uns allen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag unter dem Segen Gottes. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. So segne dich Gott, der allmächtige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.